herzlich willkommen zu People and Culture, Meeting mit dem Arbeitsleben.
Bei diesem Meeting kannst du dich entspannt zurücklehnen. Gemeinsam mit unseren Gästen möchten wir dich inspirieren und neue Gedanken pflanzen.
Wir wünschen dir viel Spaß und spannende Impulse mit dieser Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interview-Episode bei People and Culture Meeting mit dem Arbeitsleben. Heute bei uns zu Gast Gerhard. Es ist mir eine große Freude, dich bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Servus Gerhard.
Hallo zusammen.
Hallo Gerhard.
Hallo.
Lieber Gerhard, auch dich haben wir darauf vorbereitet, dass wir ganz am Anfang unseres Podcasts immer mit einem Motto oder Zitat loslegen. Und ich bin schon total gespannt, was du uns und unseren Hörerinnen und Hörern mitgebracht hast.
Ja, Zitat. Es gibt ja eigentlich nur ein Zitat, das was mich mein ganzes Berufsleben begleitet hat. Und das bedeutet oder heißt, beurteile einen Tag nicht nach den Früchten, die du geerntet hast, sondern an den Samen, den du gesät hast. Und dieses Zitat hat mir eigentlich wirklich das ganze Berufsleben begleitet. Es ist nicht entscheidend, welche Früchte ich am Tag ernte, sondern die harte Arbeit, zu den Früchten zu kommen. Und das ist das Entscheidende. Egal in der mittleren Management-Ebene oder in der Basisebene, entscheidend ist immer die Vorbereitung, die Durchführung und die Überlegung.
Mal sehr, sehr spannende Worte am Anfang. Magst du mal unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen hineinholen, auf welchem Acker du so gepflanzt hast, wie so dein Berufsumfeld ausgesehen hat, wo du so begonnen hast und wo du jetzt stehst?
Ja, mein Acker oder meine große Spielwiese ist das Gesundheitswesen, der stationäre Bereich in der Langzeitpflege, in der Rehabilitation. Ja, wie bin ich zu dem Ganzen gekommen? Durch Zufall. Ich wurde angesprochen, ob ich nicht Interesse hätte, in die Pflege einzusteigen. Ja, okay, hört sich spannend an. Das war, glaube ich, im Jahre 86 irgendwann. Und seitdem bin ich in der Pflege. Und mein Werdegang und meine verschiedenen Böden, die ich bearbeitet habe, haben sich erstreckt von der Grundbasis, von ganz kleinen Pflegehelfer hinauf bis zum mittleren Management in die Stationsleitung und über verschiedene Positionen immer wieder. Und die Samen, wie gesagt, die sehe ich heute noch oder habe ich noch sprießen gesehen, bevor ich jetzt in den Ruhestand übergetreten bin. Es ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geht. Und gerade in so einem Team, Teil vom Team oder als Führungsperson von einem Team, erntet man nicht von heute auf morgen. Vorbereitung, Nachsorge, sorgfältige Segen und Pflegen der Jungpflanzen und Ideen, das braucht seine Zeit. Und das Spannende an der ganzen Geschichte ist immer, so an dem Ball zu bleiben, dass man diese Pflanze hegt und pflegt und diese Idee hegt und pflegt. Und auch den falschen Weg unter Umständen eingesteht und sagt, okay, hoppala, kurz verlaufen, wir müssen zurück. Aber das ist auch so ein Ding, glaube ich, was ich verfolgt habe, authentisch zu bleiben. Auch immer wieder zu sagen, okay, ein Fehler ist passiert, den Fehler habe ich gemacht, okay, dann müssen wir Korrektur ziehen. Und ich glaube, das ist auch das Entscheidende, egal aus Mitglied von einem Team oder aus Führungsperson für ein Team, die müssen alle wissen, am Montag genauso wie am Freitag, das bin ich und kein anderer.
Du sprichst ja von einer persönlichen Spielwiese, auf der du tätig warst. Was würdest du denn sagen, ist deine persönliche Sinnquelle im Beruf gewesen?
Die Sinnquelle ist, glaube ich, immer die Neugier gewesen. Die Neugier, was verbirgt sich noch alles? Was kann ich noch entdecken? Welche Facetten hat diese Thematik Langzeitpflege? Welche Thematik haben die einzelnen Erscheinungsbilder? Welche Thematiken haben die ausgewählten Hilfsmittel und Auswirkungen auf den Betroffenen? Was bedeutet eine Korrektur für den Betroffenen, für die Angehörigen? Und diese Neugierde von A nach B und wieder zurück auf A, die hat mich mein ganzes Berufsleben begleitet. und auch nicht stehen zu bleiben auf einem Thema, sondern wirklich zu schauen, was verbirgt sich hinter den anderen Themen, welches Thema hängt wie zusammen, wo muss ich noch den Hebel ansetzen, um ein Gesamtwerk zu schaffen.
Möchtest du da eine Erfahrung oder ein Erlebnis mit uns teilen, wo du sagst, genau daran kann man es erkennen, wo du wirklich dahinter geschaut hast oder die Zeit genommen hast, um zu erkennen, was steckt denn dahinter?
Eine Erfahrung würde sein, in einem ganz gerne ein Projekt, ein Pilotprojekt eigentlich, wo ich mir gedacht habe, bei der Präsentation, bei dem Kickoff, ich als kleiner, unwissender Basispfleger, eigentlich keine Ahnung von der großen Welt, sitze da bei lauter Heroes und Kapazitäten von der ganzen Führungsspitze und auf einmal werde ich da namentlich genannt und hoppala, ich muss da auf einmal vor diesen Leuten da reden, die was eigentlich in der höchsten Etage sitzen. Und da bin ich eigentlich drauf gekommen, die Neugier dahinter zu schauen, was hinter diesen Menschen steckt, hinter dieser Idee steckt. Wie man diese Ideen nachher auch in seinen Bereich hineinsetzen kann, zu sagen, die Pflege zu vertreten. Und das war nachher ein Erlebnis für mich, wo ich sage, okay, auf einmal wird man gehört. Und da kommt man eigentlich drauf, dass mein Umfeld eigentlich gar nicht so eine große Ahnung hat, wie es eigentlich verbalisiert wird, sondern dass da vielleicht teils sogar gefährliches Halbwissen kommuniziert wird. Und auf einmal kommt es darauf, hoppala, das schaut ja ganz anders da aus. Und nachher geht die Entwicklung in diese Richtung, wo man sagt, okay, man hat mit seinem Wissen, mit seiner Courage und mit seinen Auftritten etwas bewirken können. Und diese Spielwiese wird nachher immer größer. Und auf einmal kommst du darauf, dass diese Spielwiese nicht auf dich bezogen ist, sondern für deine ganzen Kollegen, für Mitarbeiter vielleicht in deinem ganzen Haus oder österreichweit. Und dann blickst du auf einmal hinter die Kulissen und sagst, hoppla, auf einmal bin ich nicht mehr dieser kleine, unscheinbare, anonyme, sondern auf einmal eine Person geworden, wo eine Drehscheibe daraus geworden ist. Nicht immer zum Vorteil natürlich. Und das ist eigentlich für mich immer wieder so ein Erlebnis gewesen, was ich sehr gerne zitiere, wo man sehr viel herausholen hat können, wie sich eigentlich Menschen geben und wie meine Spielwiese sich verändert hat. Diese Prozesse sind ja auch nicht abgetan in einem Monat, zwei Monaten, sondern der hat sich gezogen über mehrere Jahre. Und da hast du gemerkt, wie sich die Personen verändert haben, wie sie sich auf einmal vielleicht politisch orientiert haben, verändert haben, strategisch verändert haben. Und da authentisch zu bleiben und zu sagen, ich trete immer wieder für meine Kollegen ein. Das war so ein Prozess, der was für mich immer wieder echt erstaunlich war, wie sich das alles verändert. Ich hoffe, ich habe das jetzt so beantworten können.
Ja, das mich erinnert jetzt dein Beispiel, so wie du es jetzt geschildert hast, auch so ein bisschen an die Situation, wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin zur Führungskraft sich weiterentwickelt, wenn da eine Veränderung ansteht. Da ist es ja auch oft so, dass man so ein bisschen in diesen Rollenkonflikt reinkommt. Ja, sind jetzt so Erfahrungswerte auch von mir beziehungsweise von Leuten, mit denen ich gesprochen habe, wo man sich erstmal wieder neu finden muss in seinem Aufgabenbereich, aber auch für das Team, aus dem man vielleicht sich rausentwickelt, sage ich jetzt mal, oder weiterentwickelt und in die Rolle reinkommt. Wie ist denn da deine persönliche Erfahrung?
Ja, das ist ein Punkt, den habe ich zweimal durchlebt. Das heißt, ich bin zweimal aus Mitglied von einem Team, aus dem Kernteam herausgebrochen und in die Führungsebene hinein und einmal wieder zurückgekehrt in das Kernteam. Das heißt, ich habe jetzt an beide Seiten miterleben dürfen und auch erfahren dürfen. Die Erfahrung ist eigentlich eine recht spannende, würde ich sagen. Und zwar aus dem einen Grund. Zuerst im Kernteam bist du ein Mitglied, eingeweiht in allen gruppendynamischen Prozessen und Geheimnissen, was das Teamdynamische angeht. Und da gibt es ja interne Kodexe, wo was wie kommuniziert wird, die berühmten Pausengespräche, die berühmten zwischen den Türen Gespräche, da bist du im Team drinnen. Sobald du jetzt in die Führungsebene herauswechselst, hast du zuerst teilgenommen, hast deine Meinung dort kundgetan. Und dann ist es, glaube ich, ganz, ganz entscheidend, diese Meinung, was du schon kundgetan hast, auch in der Führungsposition weiter kundzutun. Sonst bist du nicht mehr du selbst. Da hast du unten etwas kommuniziert, was dort nicht ist. Zuerst sagst schwarz und dann sagst weiß. Und das ist eine Sache, die mir sehr schnell bewusst war und wo ich auch sehr viel Sorgfalt drauf gelegt habe, dass das ja nicht passiert. Genauso ist der Irrglaube, wenn du aus dem Team rauskommst in die Führungsebene, du bist ein Mitglied von Team. Also wer diesem Glauben unterliegt, der ist am Holzweg. Aber sowas von auch nur. Es gibt da so ungefähr eine kleine Faustregel. So 6 bis 8 Wochen bist du noch ein Mitglied von Team, wo du diese internen Codes noch mitbekommst, wo sie dir noch kommuniziert werden. Und dann bist du aus dieser Konkurrenzhöhle rausgedrängt. Du bist zwar noch ein Teammitglied, aber nicht mehr in diese ganzen Interna drinnen. Das erste Mal, wie ich nachher wieder zurückgekommen bin von der Führungsposition in das Team, war natürlich das Bespitzeln, das Spitzäugeln. Was macht er? Wie macht er? Lebt er das Gebetete, das Vorgepredigte, die Vorgaben jetzt genauso nach, wie er selber gepredigt hat? Das ist ganz spannend zu beobachten bei Kolleginnen und Kollegen, die selbst ein bisschen noch unsicher waren von der Erfahrung her und dann auf einmal dieses Input bekommen haben, ach so wird das gemacht, so wird das gelebt, so ist der Hintergrund. Und von den erfahrenen Kollegen, okay, na, passt, der macht das eh genauso, wie das gesagt hat. Und das ist schon recht spannend zu bemerken, das ist zeitweise wie so ein bisschen ein Lauf auf ein Nadelkissen gewesen.
Ist ja auch so ein schleichender Prozess, oder? Der vielleicht gar nicht unbedingt direkt bewusst ist, ne? Sondern sich so wirklich ergibt.
Der ist nicht klar, der ist komplett verschleiert. Der ist nicht klar. Da ist das berühmte Monitoring, Einschätzen der Situation, dieses Bauchgefühl, das Team zu kennen, die Kollegen zu kennen, das ist das Entscheidende. Wie wer tickt, wie ist das Monitoring? In der Führungsposition ganz entscheidend in der Früh schon. Wie ist das Team beisammen? Wie reagiert das Team auf einzelne Kommentare, Einwürfe? Und dann weißt du schon ungefähr, wie der Tag laufen wird. Oder wo es vielleicht eine Problemstellung gibt oder bei welchen Kolleginnen und Kollegen vielleicht ein Problem privater Seite liegt, wo ich ein bisschen mit sorgsamer Hand ein bisschen walten sollte. Und das ist so spannend an dieser Geschichte. Und glaube nicht, am Montag ist gleich wieder Mittwoch. Nö, nö. Jeder Tag ist ganz anders. Jedes Team ist ganz anders.
Genau, gerade dann, wenn du ja im Schichtdienst arbeitest und jeden Tag eigentlich mit einer anderen Konstellation an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammenarbeitest. Ich glaube, da erfordert es eine ganz große Flexibilität, oder?
Absolut, weil das Team und die Anforderungen tagtäglich sich variieren, obwohl es mit Langzeitklienten oder Patienten einhergeht, aber es variiert von der Dynamik her. Es brauchen nur in der Nacht ein paar Vorkommnisse gewesen sein, da schwappt in den Tag, in den Vormittag 3-4 Stunden noch hinein, wo die Frühmannschaft extrem gefordert ist, ich als Bereichsleiter extrem gefordert bin, um diese Wogen wieder etwas abzudämpfen, etwas abzuglätten, Lösungsansätze zu suchen. Und wie gesagt, das Gespräch ist immer der Weg zum Mittel. Wenn man drüber redet, findet man Lösungen. Ganz blöd ist, wenn man nicht drüber redet.
Was sind denn so aus deiner Sicht wichtige Kriterien, worauf hast du besonders geschaut, wenn es ums Thema Kommunikation mit MitarbeiterInnen geht?
Ich habe von Haus aus versucht, immer zu signalisieren, meine Tür ist offen. Meine Ohren sind offen und ich bin jederzeit bereit, wenn es ein Problem gibt, das Problem sofort zu lösen und zu behandeln. Und auch die Möglichkeit und auch den Raum und Atmosphäre zu bieten, um ein Gespräch einzuleiten. Es ist sehr oft gar nicht so einfach, dass man sich eine Räumlichkeit findet, wo man sich zurückziehen kann und wo man in aller Ruhe sprechen kann. Viele Mitarbeiter wollen das auch gar nicht. Viele Mitarbeiter wollen das eben zwischen der Tür regeln oder noch reden. Nur ganz kurz, hast kurz Zeit. Und diese ganzen hast kurz Zeit oder ich habe nur eine Frage. Geht eigentlich niemandem was an. Das ist ein Vier-Augen-Prinzip und das sollte auch das Vier-Augen-Prinzip sein und bleiben. Aber das Signalisieren war für mich ganz, ganz wichtig. Und ich hoffe, ich habe das auch so umsetzen können. Wann wer zu mir gekommen ist, dass ich nicht gesagt habe, ja, in 2 Stunden wieder, sondern dass ich das zeitnahe gleich behandelt habe, egal was für Arbeit angestanden ist. Mit dieser Emotion, diese Tragik oder dieses Aufgewühlte hat er momentan. In einer Stunde schaut das ganz anders aus.
Klingt ja für mich so auch mit deinem Eingangszitat, dass dir eben die Bedürfnisse, vor allem eben der aufkeimende Samen, der in Menschen keimt, ja sehr wichtig ist. Siehst du das gerade, wenn ich jetzt an Führungsposition denke, sicher sehr herausfordernd, hier die Brücke zu schlagen zwischen den Bedürfnissen einer Organisation und den Bedürfnissen des einzelnen Individuums, das in der Organisation arbeitet?
Das ist immer schwierig. Man muss sich immer vor Augen halten, alles, was in den oberen Etagen, in den Chefetagen ausgebrütet wird, passiert in Hirnen, in Meetings, die sind so verbohrt und schon so verschossen in diese Thematik, dass was noch weiter kommuniziert wird in die nächste Etage. Da habe ich schon gewisse stille Postphänomen drinnen. Jetzt hat die nächste Etage, sagen wir jetzt, was sie die Pflegedienstleitung schon eine Information bekommen, wo sie selbst schon Probleme hat, die weiter aufzubereiten für die Stationsleitungen. Und jetzt wird das runtergebrochen auf die Stationsleitung und die Stationsleitung kommuniziert das dem Team. Und jetzt hat man die Schwierigkeit drinnen, was da oben aus diesen Hirnen in diesen Top-Meetings entschieden worden ist. Und diese Vorgaben muss einmal der Pflegedienstleiter verstehen, dass er der Stationsleitung kommunizieren kann und dass die verstehen. Und wenn die Stationsleitung nachher vielleicht hergeht und sagt, das verstehe ich jetzt aber nicht, wie soll ich das am Mitarbeiter mit kommunizieren und wie soll ich hinter dieser Entscheidung stehen, wenn ich selber nicht dahinter stehen kann? Bereite mir das so auf, dass ich dahinter stehen kann, dann kann ich es meinen Mitarbeitern kommunizieren und dann stehe ich auch dahinter. Auch wenn diese Entscheidung wehtut, wenn das unangenehme Entscheidungen sind. Aber das muss man auch ganz klar kommunizieren. Es gibt nicht nur harmonische Entscheidungen, Streichelentscheidungen. Es gibt auch Entscheidungen, die wehtun unter Umständen, wo wirklich Strukturen aufgebrochen werden müssen und Veränderungen herbeigeführt werden müssen. Und das muss man deinen Mitarbeitern wirklich ganz klar kommunizieren können. So ist es und hinter denen stehe ich. Und nicht am Montag stehen oder hinter und am Mittwoch bin ich draufgekommen. Eigentlich kann ich gar nicht hinter denen stehen, weil das verstehe ich ja selber nicht. Und diese Thematik ist immer wieder zu hinterfragen. Und ich bin auch froh, dass die Kolleginnen und Kollegen immer wieder kommen sind und fragen haben, ist das eh so? Ja, okay, das war so. Wir haben da eigentlich ein sehr dramatisches Beispiel gehabt über mehrere Jahre, diese ganzen Covid-Regelungen, wenn ich die hernehme. Die waren ja kaum ist Daten eingesogen worden, hat schon wieder andere Regelungen gegeben. Wie sollst du von den Entscheidungen von oben, vom Gesundheitsministerium über die ganzen obersten Etagen an die Basis herunterbrechen? Wie soll sich der Mitarbeiter verhalten? Muss er testen gehen? Soll er nicht testen gehen? Wann muss er testen gehen? Das ist für mich jetzt noch so ein einschneidendes Erlebnis von damals. Und permanent Verschriftlichungen über 2-3 Seiten, das hat kein Mensch mehr gelesen. Es war keiner mehr in der Lage, das zu lesen. Und das muss man noch als Führungsperson ganz klar kommunizieren. So ist es und nicht anders. Und da bist du heute in der Leitung extrem gefordert. Oder auch die einzelnen Teammitglieder. Und gerade durch den Schichtdienst auch noch, wenn der Kollege 3 Tage nicht da war, hat sich das vielleicht schon lange geändert gehabt. Und das ist wirklich eine Herausforderung, wo man sagen muss, das ist schon an der Grenze oder beziehungsweise über der Grenze gewesen.
Ich höre hier schon ganz viele Herausforderungen, aber auch Stolpersteine heraus, die gemeistert worden sind. Was ich mich jetzt frage ist, was sagst du aus deiner Sicht und von deinen Erfahrungswerten her, was müsste sich denn in deinem bekannten Arbeitsumfeld beziehungsweise in der Pflege sozusagen ändern, dass du sagst, in dieser Arbeitsumgebung möchte man gerne arbeiten und hier kann man sich auch gut weiterentwickeln?
Das ist eine mehr als schwierige Frage. Eigentlich eine Frage, die ich so überhaupt nicht beantworten kann, weil da werden so viele Baustellen angerissen, angefangen von Gesundheitswesen, große Problematik, hohes Defizit an Pflegekräften, Stationssperrungen, Ärztemangel, Ressourcenknappheit. Das ist eine Frage, die ich so jetzt gar nicht über runterbrechen kann. In meinem speziellen Umfeld, wo ich tätig war und sehr lange tätig sein durfte, würde ich sagen, haben sich die Strukturen eigentlich sehr verändert. Und von der Struktur her selbst meine ich jetzt von Management her, die Vorgaben, Ideologienentwicklungen ins Jahr 2028, 30, wo ich sage, das Rad ist ja schon erfunden. Und wieso greife ich nicht auf das Rad zurück, was bereits erfunden ist, wo man Erfahrungen hat und mit diesen Erfahrungen eigentlich sehr gut zurechtgekommen ist. Man weiß, wo die Fehler liegen, man weiß, wo Problemstellungen liegen und diese Ressource wird meines Erachtens auch im gesamten Gesundheitsbereich zu wenig angegriffen. Vielleicht scheut man sich davor, dass man es hingreift, vielleicht mag man auch nicht zurückblicken und das analysieren, weil es muss ja alles neu sein, es muss alles eine hohe Investition sein, ein Top-Marketing und Management- und Meeting-Korrektur und Prozessstruktur. Ich denke mir gerade in der Langzeitpflege in dem Bereich, wo ich fast 38 Jahre tätig war, das Rad ist erfunden. Es ist bestehend. Es gibt Erfahrung. Es gibt auf meiner Abteilung 38 Jahre Erfahrung. Und diese Erfahrung wird da eigentlich zu Nullkostenpreis eigentlich irgendwie hergegeben oder aufgegeben. Und wie gesagt, das Gesundheitswesen kränkelt. Ausbildungsreform kränkelt. Aber das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Man braucht nur ein bisschen in den Social Media Foren ein bisschen herumsuchen. Man muss nur hernehmen, die Ausbildungsreform, Pflegeassistenten, Pflegefachassistenten, mit diesen ganzen Gesetzesnovellen, die was da jetzt waren, wo ich sage, halbherziger geht es ja schon fast gar nicht mehr. Und so sehe ich momentan auch das Gesundheitswesen mit wirklich großer Sorge.
Jetzt warst du ja sehr, sehr lange in dem Bereich tätig und hast, wie du auch zuletzt geschildert hast, ja gerade in den letzten Jahren durch Covid-bedingt und so weiter unter wirklich verschärften Rahmenbedingungen gearbeitet in einem sehr, sehr schönen, aber auch von Haus aus sehr anstrengenden Beruf. Wie ist es dir gelungen, da gut in deiner persönlichen Energie zu bleiben? Beziehungsweise welche Rolle spielt dabei auch so das Sinnerleben im Beruf? Gerade vor dem Hintergrund einer Arbeitswelt, gerade bei jungen Menschen, wo immer mehr die Sinnorientierung bei der Berufswahl auch eine Rolle spielt.
Ich glaube, ein jeder sollte für sich ein Medium, eine Art von Bereicherung finden, wo er sich wieder erden kann. In meinem Fall war es jetzt zum Beispiel das Laufen. Ich habe das Laufen für mich entdeckt, wo ich mich absolut resetten kann und erden kann. Das war in der schweren Zeit von Covid oder in der nachfolgenden Zeit, wo eine sehr große strukturelle Veränderung auf meiner Abteilung vonstatten gegangen ist, war das für mich eigentlich immer dieser Wohlfühlpunkt, diese Stunde Laufen, wo ich mich resetten kann, wo mir noch Gedanken durch den Kopf geschossen sind, auch sehr gute Ideen dazwischen gekommen sind, wo ich sage, okay, das ist was, wo ich runtergekommen bin. Und ich glaube, das sollte ja jeder für sich finden, so einen Ausgleich irgendwo sich zu suchen, wo er sagt, das ist genau das Gute für mich, wo ich mich wirklich resetten und erden kann. Alles andere, das Hin- und Herschieben und vor sich herschieben, nur die Arbeit, immer nur die Arbeit, immer nur die Stressoren, geht über kurz oder lang nicht gut. Ganz sicher nicht. Bei den jungen Kollegen ist ja jetzt eher das Schlagwort dieses Work-Life-Balance. Wir machen 20 Stunden, wir machen 25 Stunden, wir machen 15 Stunden. Wir kommen bei 20 Stunden, so noch 4-5 Tagen wieder zurück in den Dienst, haben aber das Problem, dass wir momentan den stationären Überblick nicht so haben, die Neuerungen nicht so intus haben. Dann habe ich diese Zweierschicht drinnen. Die Stationsleitung ist gefordert, diese ganzen News wieder weiterzubringen, verschriftlichen, per Mail und so weiter. Und dann haben wir genau das Problem, wieder eine Mailflut, wo es nachher wieder, sagen wir mal, 60% werden gelesen, 40% werden drüber geblättert. Diese Informationen stocken einfach. Und man muss auch ganz fairerweise sagen, es hat sich diese Einstellung zum Beruf her doch geändert. Bei mir oder in meiner Generation und viele von meinen Wegbegleitern über diese 20, 30 Jahre ist der Beruf eine Berufung. Und das ist nicht von ungefähr. Das hat schon, ist gewachsen auch über die Jahre, dass man da drinnen einfach seine Berufung findet. Und bei den jungen Kolleginnen und Kollegen ich habe halt die Ausbildung gemacht. Vielleicht haben sie die Berufung noch nicht gefunden, weil einfach die Lebenserfahrung noch nicht so vorhanden ist. Vielleicht finden sie die Berufung noch oder vielleicht ist die falsche Situation mit der falschen Fachrichtung. Kann ich schwer einschätzen so.
Jetzt warst du ja 38 Jahre lang in der Pflege. Würdest du sagen, das ist deine absolute Berufung?
Ja. Noch immer.
Noch immer.
Noch immer, ja. Ich immer wieder mich erwische, wie ich doch noch in einschlägigen Foren lese und nach wie vor irgendwelche Fachartikel mir suche und lese. Also ganz so ist es nicht, dass ich sage, ja, das ist weg. Nur weil ich jetzt meinen wohlverdienten Urlaub habe ohne Endedatum. Nein, ist nicht weg. Und ich denke mir auch, es ist eigentlich so viel Wissen durch diese lange Zeit angehäuft worden bei mir. Und man denkt eigentlich, wie kann ich das jetzt vielleicht noch kommunizieren? Gibt es eine Möglichkeit? Möchte das eigentlich vielleicht irgendjemand noch hören, wissen? Keine Ahnung. Aber da bin ich schon überlegen, ob ich das nicht noch irgendwie, irgendwo unter die Leute bringe.
Ja, zum Beispiel über unseren Podcast.
Zum Beispiel einmal, ja.
Ja, du, Gerhard, du hast ja ganz zu Beginn gesagt, dass du ja eigentlich aber über einen Zufall in den Bereich oder in die berufliche Position gekommen bist. Mich interessiert jetzt ganz speziell, was war denn dein Berufswunsch zu Kindeszeiten?
Zu Kindeszeiten war mein Berufswunsch Koch. Gott sei Dank habe ich ihn nicht erlernt. Gott sei Dank habe ich da sehr viele Gäste davon verschont, von meinen Kochkünsten. Nein, das war mein allererster Berufswunsch Koch. Dann ist schon irgendwo diese Pflege in den Vordergrund getreten. Meine Mutter selbst war Stationsleitung und auch Krankenpflegerin. Die hat noch bei einem Franziskanerorden gelernt. Ja, aber zu dieser Zeit hat es halt keinen Ausbildungsplatz gegeben. Und da waren halt die ganzen Pflegeschulen auch sehr politisch dominiert. Sag jetzt nochmal vorsichtig und ja, das war nicht meins. Da habe ich gesagt, nö, dann lieber nicht, bevor ich mich da verbiegen muss, nö. Habe einen ganz normalen handelsüblichen oder bürgerlichen Beruf gelernt als Einzelhandelskaufmann, war nachher ein paar Jahre als Servicetechnik unterwegs und dann hat sich eben diese Lücke aufgetan mit der ehemaligen Pflegedirektorin, wo ich sagen muss, ohne die wäre ich da nie hingekommen. Und wie gesagt, so hat sich halt meine Berufslaufbahn, Karriere mannigfaltig wie ein Fächer entfaltet. Gott sei Dank.
Und wenn du jetzt dein Berufsleben zurückschaust, welche Erlebnisse oder auch welche Personen haben dich am meisten inspiriert?
Inspiriert haben mich eigentlich viele. Ich habe eigentlich in meinem Umfeld von meinen Kolleginnen und Kollegen immer wieder Dinge entdeckt, wo ich mir gedacht habe, ein guter Ansatz. War aber nie so, dass ich versucht habe, das zu kopieren. Eine Kopie kann nur eine schlechte Kopie werden. Und das passt auch nicht zu mir. Diese Ansätze, was da waren, nehmen wir her, ein Lieblingsthema fast von mir, meiner Berufslaufbahn die letzten 5 Jahre. Ich habe sicherlich 20 Jahre etwas gemacht, ohne zu wissen, dass ich es gemacht habe. Nehmen wir her, Kinästhetik. Ich habe hundertprozentig kinästhetisch 20 Jahre schon lang gearbeitet, nur wenn ich wusste, was kinästhetische Arbeiten ist. Dann habe ich diese Kinästhetik-Schulungen da gemacht und über mich ergehen lassen müssen. Und dann bin ich halt draufgekommen, ich mache das eh schon ewig. Und sehr viele Kollegen machen das schon ewig. Du hast halt jetzt eine Kinästhetik und wir machen da eine Rolle Dingsbums oder einen Schinkengang. Man macht sehr vieles eigentlich eh intuitiv. Aber das war so für mich immer wieder das Aha-Erlebnis, wo man denkt, puh, alter Schwede.
Alten Dingen einen neuen Namen geben quasi.
Ja, so hat sich bei sehr vielen Bereichen so gekreuzt, ob das jetzt ein Kinästhetik war oder Popat war oder irgendwelche lagerungstechnischen Geschichten. Man hat vieles eh gemacht, nur nicht speziell so, wie es heute in diesen einzelnen Konzepten drinnen ist, sondern eine Mischung von mehreren Konzepten, welche sehr gut zu mir passt hat und wo ich sehr gute Umsetzung damit erlangt habe. und auch mein Ziel sehr gut erreicht habe, ohne dass ich jetzt da irgendwie einen Schaden verursache oder Schmerzen oder wie auch immer. Aber nur, weil ich halt nicht gewusst, dass es trotzdem so hast ist. Und habe es aber trotzdem gemacht. Eigenartig.
Mir noch so total durch den Kopf geht, ist, gerade zu Beginn unseres Interviews hast du eben auch von Situationen berichtet, wo du dich auch sehr, sehr unverhofft in oberen Führungsgremien dann für eine Sache eingesetzt hast. Ich kenne dich ja schon sehr, sehr lang und ich finde, eine deiner Eigenschaften ist ja herausragend deine Geradlinigkeit, deine Authentizität, die du in jeder Rolle behalten hast. Selbst dann, wenn der Wind sehr scharf weht. Wie gelingt dir das?
Puh. Wie gelingt mir, oder wie ist mir das gelungen? Sagen wir so, ich habe, glaube ich, in meiner frühen Laufbahn sehr starke Charakteren gegenüber gehabt, wo ich wirklich weit unterlegen war. Aber weit, meilenweit. Das waren einfach dominante Persönlichkeiten, wo du eigentlich nicht herkommst. Und da habe ich mir gedacht, nö, ich biege mich nicht. Nur, dass da auch Frieden ist, ich verbiege mich nicht. Nein, mache ich nicht. Und da habe ich mich halt ganz einfach wirklich meine Segel in den Wind gestellt und habe gesagt, so, okay, na, so ist das nicht und so war das und so bleibt das auch nicht. Und das war für mich trotzdem ist eigentlich eine Mammutaufgabe, dass ich mich da mit so solchen starken Charakteren angelegt habe, unter Anführungszeichen, eigentlich permanent in straffe Diskussionen reinmarschiert bin, auch oft einmal zu Vorgesetzten zitiert worden bin, aber ich stehe zu etwas oder ich stehe nicht zu dem nicht. Ich muss, wenn ich es verstehe, um was es geht, dann ist kein Problem für mich. Nur wenn ich das nicht verstehe oder den Sinn nicht verstehe, dann habe ich ein Problem. Und dann ist eher, glaube ich, sehr ratsam, sich da hinter der Tür noch einmal zu überlegen, mache ich oder mache ich nicht. Aber für mich ist immer ganz wichtig, auch wenn die Brise extrem scharf wird, ich bin da. Und jeder soll im Umfeld wissen, wenn das zu mir kommt, dann ist das so. Und wenn Probleme da sind, dann wissen sie, dass ich auf die reagiere, egal wie es wehtut. Oder gegenüber wem ich mich hinstellen muss. Und da gibt es zig Beispiele in meiner Berufskarriere, wo ich das gemacht habe und immer wieder machen werde oder würde, wenn ich sage, es ist ein Signal fürs Team und auch für alle anderen, hoppala, bevor ich da mit denen in den Kurs gehe, muss ich mir was überlegen. Und nicht mit Sachen beschäftigen, die was nachher in 2 Minuten wieder vom Tisch sind, weil sie nicht überlegt waren. Und darum soll sich der oder diejenigen zuerst einmal die Gedanken machen, bevor sie zu mir kommen, weil sie wissen, es könnte sein, dass da vielleicht ein paar komische Fragen zurückkommen. Aber das ist einmal ein guter Plan zu bestehen, glaube ich einmal.
Ist da etwas, das du aufgrund deiner Erfahrung besonders neuen Führungskräften oder jungen Führungskräften, die ganz neu in die Rolle reinwachsen, mitgeben magst?
Ich glaube, das Wichtigste für jede neue Führungskraft oder für eine junge Führungskraft oder eine Führungskraft, die gerade ein Team übernimmt, die sollte sich wirklich überlegen, zu welchen Werten stehe ich, was stelle ich mir vor und hinter denen stehe ich. Und das Kommunizieren, das offene Ohr, das Feingefühl, das Monitoring, das Abchecken vom Team, von den einzelnen Personen im Team, auch in das Team hineinzugehen, einzelne Personen zum Gespräch holen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das kann ich nur an jeden raten, durchs Reden kommen die Leute zusammen. Sehr viele Probleme werden schon im Vorfeld, kommen es gar nicht, wenn man darüber geredet hat. Und auch vielleicht den Mut haben, Diskussionen zu beenden oder Probleme zu eskalieren und zu sagen, hoppala, jetzt reden wir drüber. Aber wie gesagt, den Stil muss ja jeder für sich selber finden und den sollte er sorgfältig für sich finden. Und ich glaube, er sollte ja nicht in die Versuchung kommen, etwas zu kopieren, Vorgänger zu kopieren, die eingelebten, eingefleischten Regeln zu kopieren. Neuer Besen kehrt gut, dieses Sprichwort hat was. Und vielleicht sollte sich die Führungskraft wirklich auch eine Person suchen, mit der man sich gut austauschen kann. Ich glaube, es ist wichtig, wenn man sich hernimmt, das mittlere Management oder die Stationsleitungen sind eigentlich immer diejenigen, die irrsinnig viele Ausführungsmuster zum Umsetzen haben. Und je größer eine Station wird, eine Station hat er doch, glaube ich, so um die Daumen über den Dreh 50 Mitarbeiter gehabt, plus Reinigungspersonal, Zivildiener und was weiß ich, was wir da alles gehabt haben, dann waren wir, glaube ich, auf über 60. Diesen 60 immer zu sagen, so ist es, so bleibt es oder so war es, erfordert schon sehr viel Gesprächsstoff. Und wie gesagt, reden, reden, reden. Und ja, nicht in die Versuchung kommen, ich bin jetzt Führungsebene, ich weiß alles besser. Irrtum. Du bist genauso ein Fisch, der was erströmen muss. Und du bist unter Umständen mit einem sehr gefährlichen Halbwissen unterwegs. Und das kommt nicht von heute auf morgen. Da brauchst du Jahre dazu. Du musst zwei Sachen begleiten. A, die fachliche Kompetenz, die interdisziplinäre Kompetenz, Brücken zu schlagen. Und dann auch noch die strategische Umsetzungskompetenz von Delegation von oben nach unten. Also da gibt es sehr viel zu lernen.
Ja, und wir kommen jetzt leider schon langsam zum Ende von unserem Interview. Wir haben über so viele Dinge gesprochen. Du hast uns einen wunderbaren Einblick in deine Erfahrungen in der Langzeitpflege gegeben. Du hast uns erklärt oder erzählt, wie wichtig dir auch das zwischenmenschliche Gefühl ist zwischen Führungskräften und Mitarbeitern. Wir haben über Räder gesprochen, die nicht immer neu erfunden werden müssen, sondern dass man auch auf Erfahrungen zurückgreifen kann und vielleicht auch sollte. Wir haben über Zufälle gesprochen, die besonders dich jetzt zu deiner wahren Berufung geführt haben, die auch jetzt in deinem Urlaub sozusagen auch noch mitwirkt und nachschwingt. Und wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, in Kontakt mit Kollegen, Mitarbeitern, überhaupt mit anderen Menschen zu bleiben, um dann auch mögliche Konflikte vielleicht gar nicht entstehen zu lassen oder diese auch gemeinsam lösen zu können. Ja, in diesem Sinne, Gerhard, vielen lieben Dank für die Zeit und für diese wirklich eindrucksvollen Einblicke, die du uns gegeben hast. Wir wünschen dir alles, alles Gute und dass du deinen Urlaub wirklich genießt.
Ja, ich sage auch danke und alles Gute euch beiden.
Und lieber Gerhard, es war mir ein großes Vergnügen und eine Freude, 22 Jahre lang am selben Acker mit dir zu pflügen. Und dass du mir in so vieler Hinsicht sehr, sehr oft ein großes Vorbild warst. Vielen Dank und alles Gute.
Danke euch. Tschüss.
Baba.
Das war schon wieder mit unserer heutigen Folge. Schau gerne auf unserer Instagram-Seite vorbei. Hier findest du Content zum Thema. Wir hoffen, du konntest dir wertvolle Impulse für deinen Arbeitsalltag mitnehmen.
Und wir würden uns freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt People and Culture, Meeting mit dem Arbeitsleben. Tschüss!
Tschüss. Baba. Baba.